SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Astrid Langer. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind USA-Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung, stammen ursprünglich aus Homburg an der Saar. Wie oft sind Sie auf Heimatbesuch?
In Nicht-Pandemie-Zeiten so ein- bis zweimal im Jahr. Während der Pandemie war ich jetzt nicht so oft zu Hause.
Wie lief das jetzt gerade mit der Anreise?
Ich bin gestern angekommen aus San Francisco und das Flugzeug war praktisch leer. Das war angenehm auf so einer langen Strecke. Und auch als wir angekommen sind hier in Frankfurt und jetzt in Stuttgart, war das erstmal ganz komisch, die Heimat im Ausnahmezustand zu erleben. 2G, 3G, da muss man sich erstmal wieder einfinden.
Flugzeug war leer, sagen Sie. Wie war es am Flughafen in San Francisco?
Der war auch relativ leer und es gibt auch viele Kontrollen, was den Impfung und den Boostershot angeht. Aber ansonsten waren viele Amerikaner eigentlich auch unterwegs, muss man sagen.
Also anfangs haben wir viele Berichte darüber gehört, wie gut das läuft mit den Impfaktionen auf Parkplätzen und im Drogeriemarkt. Überall konnte man sich impfen lassen. Jetzt gab es mehr und mehr Berichte darüber, dass das Impfen in den USA ins Stocken gerät. Wie nehmen Sie das wahr?
Also die Region, in der ich lebe, die San Francisco Bay Area, das ist schon eine gewisse Blase. Ich kenne jetzt eigentlich im Freundes- und Bekanntenkreis niemanden, der nicht geboostert ist. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied hier zu Deutschland und das ist die Verfügbarkeit von den Tests. Denn man muss ja, wenn man sich im privaten Kreis treffen will oder auch für bestimmte Ausflüge oder Veranstaltungen, muss man ja eigentlich einen negativen Test nachweisen. Oder auch, wenn man nach Hawaii fliegen will beispielsweise. Und diese Tests, die gibt es eigentlich derzeit in keiner Apotheke. Also die sind wirklich vergriffen, was es sehr schwierig macht, im Privaten überhaupt zusammenkommen zu können.
Das heißt, Normalität ist auch da nicht zurückgekehrt?
Ja, das ist wirklich schwierig. Also häufig tun sich die Leute dann eher in Eigenquarantäne begeben, wenn man weiß, dass man jetzt vor Weihnachten jemanden sehen will, weil das einfach nochmal verlässlicher ist, als einen Test zu bekommen.
Sie haben über Kamala Harris eine Biografie geschrieben. Sie stammt aus der Bay Area und war Bezirksstaatsanwältin in San Francisco. Sie ging dann, glaube ich, 2018 nach Washington. Da kam sie nach San Francisco. Sind Sie ihr dennoch mal persönlich begegnet?
Ja, also Kamala Harris sitzt seit 2016 im amerikanischen Senat und sie hat aber immer wieder Besuche in ihrer Heimatregion gemacht. Und 2019 hat sie dann eben auch den Auftakt ihrer eigenen Präsidentschaftskampagne in ihrer Heimatstadt Oakland getan. Und da habe ich sie auch unter anderem live erlebt.
Es heißt ja immer über Politiker, wenn sie höhere Ämter anstreben, dann schreiben sie über sich. Das hat Kamala Harris auch gemacht 2019. War Ihnen damit dann schon klar, ja, sie wird jetzt kandidieren?
Das war damals schon ein großer Vorbote. Also ähnlich wie das ja auch in Deutschland bei uns ist, tun amerikanische Politiker, die größere Ambitionen haben, gerne mal ihren eigenen Blick auf ihren Werdegang veröffentlichen, sozusagen einen Twist und Storyline prägen. Und das hat Kamala Harris auch gemacht mit ihrer Biografie »The Truths We Hold«. Und dann ging tatsächlich der Griff nach den Sternen los für sie.
Das sind katastrophale Umfragewerte für die Regierung Biden in den USA. Kamala Harris schneidet sogar noch schlechter ab als Joe Biden. Astrid Langer in SWR1, Leute, woran liegt's?
Ich glaube, das muss man aus zweierlei Perspektiven betrachten. Zum einen ist die amerikanische Gesellschaft wahnsinnig gespalten derzeit. Also ich glaube, kein Politiker würde es schaffen, wahnsinnig gute Umfragewerte zu erreichen. Einfach weil viele Leute so fundamental als Republikaner und als Demokraten sich selbst sehen, dass die einer der anderen Seite nie was Positives zugestehen würden. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist aber auch, dass selbst Demokraten und viele Progressive in Amerika enttäuscht sind von der Regierung Biden-Harris. Und das hat unterschiedliche Gründe. Einer davon ist sicherlich, dass viele der Sozialreformen, die die Regierung Biden eben zum Amtsantritt vor einem Jahr versprochen hatte, realpolitisch im Kongress bisher nicht durchsetzen konnte.
Und heute vor einem Jahr war die Vereidigung, große Erwartungen. Wie haben Sie das erlebt?
Vor dem Fernseher in San Francisco, denn wie wir wissen, war vor einem Jahr ja noch kein Impfstoff gegen das Coronavirus im Umlauf. Deswegen war die Vereidigung der neuen Regierung in ganz kleinem Rahmen in Washington. Und ich hatte mich dann in San Francisco, war ein richtiger Freudentaumel ausgebrochen, dass jetzt eine ehemalige Bewohnerin der Stadt die Nummer 2 in Washington wird. Und da hatte ich mir dann in einer lokalen Eisdiele Madam Vice President Ice Cream gekauft. Das war irgendwie Karamell und Salz, Vanille Geschmack. Und hatte dann vorm Fernseher frühmorgens gesessen. Zeitverschiebung ist ja 3 Stunden an die Ostküste. Und habe dann auch ja mit Gänsehaut verfolgt, dass da jetzt zum ersten Mal eine Frau und noch dazu eine nicht weiße Frau als Nummer 2 vereidigt wird.
Kann es daran liegen, dass jetzt die Enttäuschung so groß ist, dass die Erwartung auch mit ihrer Rolle verbunden einfach so unglaublich groß war?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also die Regierung Biden-Harris hat sicherlich Erwartungen geweckt, Hoffnung auf einen Umbruch, speziell nach diesen 4 Jahren unter Donald Trump, die letztlich aus den Sternen gegriffen waren. Also die tatsächlich braucht es ja, um wirklich realpolitisch etwas verändern zu können, Mehrheiten im Kongress. Der Präsident und seine Nummer 2 haben zwar gewisse Befugnisse, aber wenn man langfristig einen Wandel in Amerika implementieren möchte, dann muss der immer durch den Kongress erfolgen. Und da sind ja die Mehrheiten der Demokraten wirklich hauchdünn. Das heißt, das, was ursprünglich Biden und Harris vollmundig in Aussicht gestellt hatten, Da konnten sie bisher nicht wirklich liefern.
Ja, weil das Wahlergebnis denkbar knapp war. Das macht es einfach so schwer. Als einer ihrer größten Fehler wird gehandelt, ein verpatztes Interview auf einer ihrer ersten Auslandsreisen. Was lief denn da schief?
Dafür muss man wissen, dass Kamala Harris von Joe Biden mit 2 Aufträgen beauftragt wurde letztlich. Also der 2 große Aufgaben. Das eine ist es, das Migrationsproblem an der amerikanischen Südgrenze und die Ursachen dafür in den Griff zu bekommen. Das zweite, eine Wahlrechtsreform durchzuboxen. Und die Reise, die stand eben in Verbindung mit diesem ersten Auftrag. Das heißt, Kamala Harris war, sobald es die Pandemie zugelassen hatte, im vergangenen Juni nach Zentralamerika gereist und hatte dort den Menschen gesagt, versucht gar nicht nach Amerika zu kommen auf illegalem Wege. Do not come, do not come. Aber das Problem war eben, Frau Köster, dass Kamala Harris das getan hatte, ohne dass sie selber die Südgrenze besucht hatte und die Verhältnisse an der Südgrenze, also die sind wirklich prekär. Ich habe da auch selber schon die Grenze an verschiedenen Orten aufgesucht. Das sind häufig auf der mexikanischen Seite Familien mit kleinen Kindern, die Tage, Wochen, bisweilen Monate lang darauf warten, nach Amerika gelassen zu werden, dort ihren Asylantrag zu stellen.
Die Menschen fühlten sich vor den Kopf gestoßen.
Ganz genau. Und Kamala Harris wurde in diesem Interview eben gefragt, warum waren Sie denn noch nicht an dieser Südgrenze, obwohl ja die Verhältnisse so prekär sind? Warum sind Sie bisher nur in Zentralamerika? Und Frau Harris hatte eben das gar nicht verstanden. Sie hat einfach dann das abgewunken, gelacht und gesagt, naja, ich war ja auch noch nicht in Europa. Und diese Antwort hat einfach gezeigt, dass es so einen gewissen Disconnect, also eine gewisse Realitätsverlust bei ihr gibt dafür, wie sehr die Amerikaner denn das Problem an der Südgrenze wirklich beschäftigt.
Und sie hatte das Problem gar nicht gesehen. Wenn Sie eine Note für die beiden Regierungen vergeben sollten, was würden Sie für eine Note geben?
Das ist natürlich schwierig. Vielleicht als Schulnote, ich weiß nicht. Ich würde mir jetzt spontan sagen, vielleicht die 3. Vor allen Dingen angesichts dessen, dass ja auch die politische Spaltung in der Gesellschaft wahnsinnig tief ist. Also da fällt es mir ein bisschen schwer, mir vorzustellen, welcher andere Kandidat da ein 1er-Anwärter wäre. Aber wirklich glänzen und brillieren konnten Biden und Harris bisher auf gar keinen Fall.
Ich glaube, bis der erste Erfolg kam, hat es relativ lang gedauert. Von 300 Tagen spricht man, bis dann endlich das große Infrastrukturgesetz durchkam. Das wird so als erster Erfolg gehandelt.
Genau,
wie wichtig ist das?
Das ist ein wahnsinnig wichtiges Gesetz, das auch sehr langfristig die amerikanische Gesellschaft prägen dürfte. Denn wenn man als Korrespondentin oder auch als Tourist regelmäßig über die Highways in Amerika fährt oder auch über Brücken, da fällt einem einfach auf, wie marode diese Infrastruktur in vielen Teilen des Landes sind. Also auch die Züge, mit denen man durch Kalifornien fährt, die sind uralt, die sind regelmäßig zu spät, weil irgendwelche Teile ausfallen, kaputt gehen. Und das ist sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch was eben Republikaner und Demokraten gemeinsam gestützt haben jetzt und auch was jeder Bürger spüren wird in seinem Alltag.
Auf der anderen Seite stehen die ganzen Misserfolge, Truppenabzug aus Afghanistan, Pandemiemanagement. Alle 5 Minuten stirbt in den USA ein Mensch an einer Überdosis Drogen. Die Zahl der Obdachlosen steigt rasant, Inflation. Es sind Dinge, für die kann die Regierung teilweise nichts, für die kann Joe Biden nichts, für andere kann er was. Mhm. Also wo liegen jetzt die größten Herausforderungen?
Ich glaube, da gibt es gleich mehrere Herausforderungen, die die Regierung aber ganz dringend bewältigen muss, vor allen Dingen mit Blick auf die im kommenden Herbst anstehenden Kongresswahlen. Denn da drohen die Demokraten ja ihre hauchdünnen Mehrheiten in den beiden Kammern zu verlieren. Eine Aufgabe wird sicherlich sein, die Corona-Pandemie effektiv zu bewältigen. Also anders als in Deutschland sind die Tests, die Schnelltests gegen das Virus chronisch vergriffen. Das heißt, da wird die Regierung versuchen müssen und tut sie auch jetzt gerade, den Bürgern Werkzeuge, Mittel an die Hand zu geben, um diese Pandemie bewältigbarer zu machen letztlich. Das ist ein Problem. Das zweite ist die Wirtschaft. Die Zentralbank wird vermutlich die Zinsen in den nächsten Monaten wieder anziehen, auch in einem Versuch der massiv hohen Inflation, die im Dezember bei 7% lag, Einhalt zu gewähren. Und das nächste Problem wird für Biden und Harris aber auch sein, ihre eigene Partei mehr zu einen, in der Hoffnung, dass man eben bestimmte Reformen doch noch auf den Weg bekommt.
Ja, Sie haben die Kongresswahlen im November angesprochen. Am 6. Januar 2021, wir erinnern uns, der Sturm auf das Kapitol. Und jetzt ein Jahr später war der Gedenktag und da waren nur 2 Republikaner anwesend. Was sagt das auch über die Spaltung der Parteien untereinander aus?
Das sagt eigentlich schon alles, finde ich. Also die Republikanische Partei ist nach wie vor ganz fest in den Händen des ehemaligen Präsidenten Trump. Es ist nach wie vor eine Trump-Party, wenn man so möchte. Und die Demokraten sind nach wie vor in totaler Ablehnung gegenüber dem ehemaligen Präsidenten. Das heißt, Trump ist sozusagen die Gretchenfrage in der amerikanischen Politik. Wie hat man es mit ihm? Und das wird auch ganz spannend mit Blick auf die Kongresswahlen jetzt Ende des Jahres und dann auf die Präsidentenwahlen 2024.
Ja, und das heißt, die Kritik an Trump wird nicht laut, weil er an der Basis so viel Unterstützung findet. Ist das so?
Das ist so und auch viel Unterstützung von prominenten Kongressabgeordneten, die eben um ihre Wiederwahl zittern. Denn Trump, das wissen wir alle noch, der beherrscht die sozialen Medien sehr gut. Der beherrscht auch die traditionellen konservativen Medien nach wie vor. Und wenn er sich gegen einen Kandidaten ausspricht oder noch schlimmer einen eigenen Anwärter als Gegenkandidaten bei den Republikanern aufstellt, bei Kongresswahlen beispielsweise, dann hat das schon ein sehr großes Gewicht. Das heißt, er zieht nach wie vor noch im Hintergrund die Fäden in der Partei.
Heute auch ein wichtiges Datum, da trifft US-Außenminister Blinken die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Es geht um den Ukraine-Konflikt. Gestern gab es dazu auch eine Pressekonferenz, wo sich Joe Biden geäußert hat. Wie ordnen Sie die Rolle der USA ein?
Für die USA ist natürlich die angespannte Lage derzeit in Osteuropa ein großes Problem. Denn auf der einen Seite will die amerikanische Bevölkerung um jeden Preis vermeiden, dass es dort zu einem neuen Krieg kommen würde. Die USA haben ja gerade erst einen Schauplatz in Afghanistan beendet. Gleichzeitig ist das natürlich auch der große Konflikt der modernen Geschichte USA gegen Russland. Und die USA müssen da auf jeden Fall nun eine harte Haltung einnehmen, werden das wohl auch tun. Und ich glaube, das wird sehr spannend sein zu beobachten in den nächsten Wochen, wie der sehr, sehr erfahrene Politiker Biden, der Putin ja auch seit vielen Jahrzehnten kennt, da reagieren wird.
Ja, es gab ein Telefongespräch Ende vergangenen Jahres. Da wurden dann auch die Normandie-Gespräche nochmal aufgegriffen. Also, dass alleine jetzt Gespräche geführt werden, ist das schon ein gutes Zeichen?
Also ich glaube, miteinander zu reden ist immer was Positives. Die Frage ist natürlich, wie viel davon einfach nur Rhetorik ist, schau nach außen und was tatsächlich hinter der Bühne passiert. Das ist als Außenstehender sehr schwer zu wissen. Aber ich glaube, dass sowohl Biden als auch Putin genug über die jeweils andere Seite wissen, um sich da real einschätzen zu können. Und auch der amerikanische Außenminister Blinken ist ein Experte seit Jahrzehnten in dem Konflikt. Also ich glaube, neben dem, was wir nach außen sehen, ist da einiges gerade hinter den Kulissen los.
Wenn wir mal auf die Vereinbarungen der Vergangenheit schauen, 1997 wurden die Beziehungen zwischen der NATO und der Ukraine in einer Charta geregelt. Und damals erhielt der damalige US-Präsident Bill Clinton dann anschließend einen Brief von 40 ehemaligen Senatoren, die sich gegen einen geplanten NATO-Beitritt aussprachen, weil sie fürchteten, solche Bemühungen würden Russland dazu bringen, die Vereinbarung nach dem Ende des Kalten Krieges in Frage zu stellen. Haben die am Ende recht behalten?
Das ist natürlich eine große Frage, inwiefern die Ukraine der NATO beitreten sollte oder nicht. Ich glaube, da gibt es verschiedene Positionen dafür und dagegen. Aber im Endeffekt ist es natürlich insofern nach wie vor auch heute über 20 Jahre später noch aktuell, als dass es nun die Gretchenfrage werden könnte in Osteuropa. Und ich glaube, das wird für Biden sehr schwierig werden, wie er sich da in den nächsten Wochen positionieren will. Die Ukraine selbst drängt natürlich zum Teil auf so einen Beitritt, aber und für die USA ist das natürlich auch eine Prestigefrage. Also ich glaube, das wird sehr schwierig und könnte in den nächsten Monaten auch für diese Regierung Biden-Harris zu einem größeren Konflikt werden.
Und wenn wir auch bei dem Blick bei der Vergangenheit bleiben, damals der Kalte Krieg, Russland und die USA, diese große Rolle, die hat Russland inzwischen gar nicht mehr. Da wird viel mehr über China und die USA diskutiert. Also ist es einfach auch nochmal eine Machtdemonstration von Putins Seite her?
Absolut. Also ich glaube, die Regierung von Putin sieht einfach zurzeit ihre Möglichkeit gekommen, die USA als großen, mächtigen Riesen, als Weltpolizisten, wenn man so will, in die Seite zu piesigen, weil er weiß, dass Biden innenpolitisch geschwächt ist, gerade in einem Wahl mit den in einem Jahr der Kongresswahlen. Er weiß, dass die amerikanische Bevölkerung keinen weiteren Kriegsschauplatz möchte und dass die USA eigentlich auch sehr von den Verhältnissen mit China absorbiert sind. Das heißt, so gesehen ist das eigentlich eine ideale Gelegenheit für Putin, mal ein bisschen ein Feuerchen in Europa anzufangen.
Macht es für Biden umso schwerer, da er innenpolitisch so geschwächt ist und natürlich Putin nicht stark aussehen lassen möchte?
Das absolut. Gleichzeitig sind die Republikaner, die ja in vielen innenpolitischen Themen komplett im Gegensatz zu komplett anderer Auffassung sind als Biden, da sind sie natürlich viele eher bei den Republikanern der Meinung, dass man eine harte Haltung gegenüber Russland braucht. Das heißt, womöglich könnte dieses Thema auch den Kongress innenpolitisch, die verschiedenen Kongressabgeordneten auf eine Seite bringen, denn die Bedrohung von außen, die hat die USA schon häufig wieder nochmal vereint.
Ja, wie die Gespräche heute laufen zwischen Blinken und Baerbock, wir werden natürlich berichten. Und Sie haben eine Biografie geschrieben über Kamala Harris. Wie wichtig es ihr ist, immer wieder zu betonen, dass sie aus Auckland stammt und nicht aus Berkeley, was an Auckland grenzt. Welchen Unterschied macht das denn?
Das macht einen ganz entscheidenden Unterschied. Denn Auckland, das ist sozusagen die Arbeiterstadt, die schwarze Arbeiterstadt in der San Francisco Bay Area. Und Berkeley ist ja so ein bisschen als akademische Elite bekannt. Und Harris wollte eben ganz klar den Wählerinnen und Wählern signalisieren, ich bin eine von euch, ich komme aus der Arbeiterstadt, ich spreche für den kleinen Mann.
Wie nehmen das denn die Arbeiter jetzt wahr, ein Jahr später?
Also ich habe im Rahmen der Recherchen für das Buch auch mit Aktivisten aus Berkeley und aus Oakland telefoniert, schwarzen Aktivisten, und da sind viele enttäuscht von Harris. Also einer meinte sogar am Telefon zu mir, Harris sei für ihn so enttäuschend wie Donald Trump. Weil viele von ihnen nehmen das als Verrat wahr an der Bewegung. Sie halten Harris für zu wenig radikal in ihren Ansichten. Andere empfinden es schon als Verrat, dass sie überhaupt Teil dieses politischen Systems, dieses in vielerlei Hinsicht korrupten politischen Systems, wie es oft heißt, geworden ist.
Wobei Sie ja gerade in Ihrer Biografie immer wieder betonen, dass ihr der Kampf um Gleichberechtigung im Grunde schon in die Wiege gelegt wurde. Wodurch?
Also Kamala Harris ist eine Einwanderertochter. Ihre Mutter stammt aus Indien, ihr Vater aus Jamaika, und die beiden sind in den 1960er Jahren nach Berkeley, nach Kalifornien gekommen, weil sie eben an der Universität Berkeley studiert haben. Und die haben dort nicht nur als Ausnahmetalente ihrer jeweiligen akademischen Fächer studiert, sondern die haben sich am Wochenende auch massiv politisch engagiert. Sie haben beispielsweise für Gleichberechtigung, gegen die Rassentrennung in den USA demonstriert und haben da bei den Protestmärschen am Wochenende auch oft ihre kleine Tochter Kamala und später die zweitgeborene Maya mitgenommen.
Wobei in ihrem Umfeld viele Kamala Harris so beschreiben, als habe sie zwei Persönlichkeiten. Worauf begründet sich das?
Das stimmt. Also bei den Recherchen für das Buch haben mir viele gesagt, es gibt da auf der einen Seite die Privatperson Kamala Harris. Die lacht wahnsinnig viel, die ist ein Familienmensch. Der ist es wahnsinnig wichtig, dass jeden Sonntag ihr Mann Doug und den Stiefkindern gemeinsam essen. Und die erinnert sich auch daran, wann die Kinder ihrer Mitarbeiter Geburtstag haben, ruft dann auch mal an und hinterlässt auch als Vizepräsidentin eine Happy Birthday Message für die kleinen Kinder. Auf der anderen Seite ist da die Politikerin und die Arbeitsperson Harris. Und die ist offenbar wahnsinnig anspruchsvoll. Also mir hat ein ehemaliger Mitarbeiter gesagt, in ein Meeting mit Harris gehst du nur einmal unvorbereitet und danach hat sie dir das so zu spüren gegeben, dass das nicht in Ordnung war. Den Fehler machst du nicht ein zweites Mal.
Was sie selbst angetrieben hat, das lässt sich klar rauslesen, ist auch eine gewisse Versagensangst. Denn das gab es bei ihr einmal, als sie durchs Staatsexamen fiel. Was passierte da?
Ja, genau. Also Harris wurde eigentlich unter der Fuchtel ihrer sehr erfolgreichen und auch sehr ambitionierten Mutter aufgewachsen. Und die hat ihr eigentlich klar gemacht, mach nichts nur halbherzig. Aber dann, als sie Jura studiert hatte sie eben nur halbherzig offenbar für das juristische Staatsexamen gelernt und ist prompt durchgefallen. Und das scheint sie wirklich traumatisiert zu haben. Also bis heute redet sie immer wieder von diesem Vorfall und sagt, das war ihr eine Lektion. Seitdem macht sie etwas 100% oder gar nicht.
Bei ihrer Biografie ist ganz spannend zu lesen. Stellenweise ist es so, als hätten sie persönlich begleitet, als Joe Biden anruft und fragt, Kamala, bist du bereit? Und ihr Mann Doug hinter der Tür steht und lauscht. Das haben sie wahrscheinlich dann aus ihrer Biografie, oder? Aus der Autobiografie.
Ja, also tatsächlich habe ich viele Anekdoten aus der Autobiografie, diese nicht. Die habe ich aus den sozialen Medien, weil Kamala Harris und auch ihr Mann Doug ihr Leben sehr gut auf Social Media dokumentieren. Gleichzeitig habe ich aber auch mit mehreren Dutzend ehemaligen Freunden, Mitarbeiter, ihrem Onkel, dem Bruder ihrer geliebten verstorbenen Mutter in Indien telefoniert. Also ich habe versucht, mir da mögliche viele Puzzlestücke anzueignen.
Harris für Recht und Ordnung. Mit diesem Wahlspruch wurde Kamala Harris zur ersten Bezirksstaatsanwältin Kaliforniens gewählt. Das war 2003. Dieser Wahlspruch tauchte dann einige Jahre später bei wem anderes wieder auf. Ne?
Absolut. Da sieht man mal, wie relativ politische Positionen eigentlich sind.
Ja, und wo tauchte er auf?
Bei Donald Trump im Wahlkampf
2020. Das müssen wir nämlich noch verraten, genau. Das war ein besonderer Karriereschritt als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco. Doch Kamala Harris erlebte dann relativ bald ihren ersten Politskandal, über den wollten wir sprechen. Was passierte damals?
Das war 2003, da hatte Kamala Harris gerade den Sprung auf die politische Bühne gewagt und war Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Und wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt ist dann ein junger Polizist in San Francisco im Einsatz erschossen worden. Das passiert wirklich sehr selten und Amerikaner, egal welcher politischer Couleur, sind sehr patriotisch gegenüber ihren Polizisten und gegenüber ihren Strafverfolgern. Zumindest damals war das so. Da war eine riesige Trauerfeier für den im Dienst erschossenen Polizisten und Kamala Harris als Bezirksstaatsanwältin hatte dann einen Fehler begangen, denn sie hat nur wenige Tage nach dem Tod dieses jungen Mannes, bevor der überhaupt unter der Erde war, hat sie schon klar gemacht, sie wird für den Mörder, für den Täter, wird sie nicht die Todesstrafe verlangen. Dafür muss man wissen, im progressiven Kalifornien ist das eigentlich üblich, dass keine Todesstrafe verlangt wird, auch wenn es dieses Strafmaß in Kalifornien gibt.
Kalifornien ist politisch eher links.
Genau. Aber dass jemand das so schnell öffentlich verlangt, während die ganze Stadt und der ganze Bundesstaat eigentlich noch trauert, ob des Todes dieses jungen Familienvaters, das war einfach blöd von ihr, muss man sagen.
Das Taktgefühl fehlte da. Und das macht natürlich auch etwas dann mit den Bediensteten. Wie haben die reagiert?
Damals war eine große Entrüstung unter den Polizisten. Da haben sich viele auch danach politisch gegen sie gestellt. Auch andere ranghohe demokratische Politiker, Nancy Pelosi, Dianne Feinstein, die haben sich danach alle erstmal sehr skeptisch gegenüber Harris ausgedrückt und sich auch von ihr distanziert und haben einfach klargemacht, das war ein politischer Fehler, der war unnötig, hättest du einfach mal noch ein paar Tage zuwarten müssen.
Es gibt ja auch andere Dinge, die ihr weiterhin vorgeworfen werden, zum Beispiel, dass sie Eltern von Schulschwänzern ins Gefängnis gebracht hat.
Ganz genau. Und zwar hatte Harris, die war ja jahrelang Staatsanwältin gewesen, hatte eben erkannt, dass es einen Zusammenhang gibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand später im Gefängnis landet wegen Straftaten und ob man vorher früher in jungen Jahren schon die Schule geschwänzt hatte. Und sie hatte da vermutlich hehre Motive und hat gesagt, na ja, dann müssen wir eben an der Wurzel des Problems anfangen und müssen dafür sorgen, dass junge Menschen weniger die Schule schwänzen. Und wer ist letztlich dafür zuständig? Die Eltern. Und dann hatte sie eben angefangen, eine lokal in San Francisco, massive Strafmaße gegenüber Eltern auszusprechen oder anzudrohen, deren Kinder die Schule schwänzen. Aber das hat eben auch für einen Aufschrei gesorgt, nämlich dass dann Eltern kriminalisiert dafür werden, dass die Kinder ab und an nicht in die Schule gehen. So hatte das zumindest die Linke dargestellt. Das war natürlich auch sehr problematisch.
Sie leben in San Francisco. Gerade die Bay Area hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Wenn Sie einfach das Straßenbild nehmen, was kann man da optisch an Veränderungen wahrnehmen?
Leider sind die Veränderungen vor allen Dingen zum Negativen. Also bei mir vor der Haustür schlafen auch manchmal schon mal Obdachlose unter dem Dachvorsprung. Oder jeden Donnerstag, wenn wir den Müll rausstellen, tun abends Leute im Recyclingmüll nach Dosen wühlen, weil das ein paar Cent Pfand gibt. Wenn ich in der Stadt spazieren gehe, dann sehe ich häufig auch junge Menschen, die auf Drogen sind, die offensichtlich high sind oder die dann wirklich wie tot auf dem Gehsteig liegen. Also da sind viele Veränderungen in den letzten Jahren, auch seit dem Ausbruch der Pandemie, leider wirklich zum Negativen gewesen.
Ja, das hat die Zahl der Obdachlosen auch nochmal erhöht. Und Schuld, gerade in der Bay Area, sind wohl auch, dass so viele Menschen auf der Straße leben müssen, die großen Tech-Unternehmen, die so viele Menschen angelockt haben. Es gab jetzt schon vor mehreren Jahren Ankündigungen von den großen Unternehmen, doch neue Wohneinheiten in der Umgebung von San Francisco zu errichten. Entstehen die dann auch tatsächlich?
Zum Teil aber eben auch nicht, denn es gibt auch sehr strenge Wohnbauauflagen in San Francisco, damit man dieses schöne viktorianische Straßenbild eben auch behält und das nicht durch Hochhäuser geschändigt wird sozusagen. Gleichzeitig sind die Tech-Unternehmen aber auch daran interessiert, dass die Attraktivität der Bay Area bestehen bleibt und deswegen versuchen sie tatsächlich auch neue Wohneinheiten zu bilden, dann in der Peripherie von San Francisco, also beispielsweise in den Städten des Silicon Valley weiter südlich gelegen.
Was wird denn politisch unternommen, um die Leute von der Straße zu kriegen?
Da gibt es sehr großzügige, also für amerikanische Verhältnisse sehr großzügige Sozialprogramme. Zum Teil verzichtet man auch auf eine strafrechtliche Verfolgung von Drogenhändlern und von Drogenabhängigen. Das ist gerade in San Francisco zurzeit eine große Diskussion darüber, wie man denn gegen diesen Drogenkonsum, der wirklich floriert, auch seit dem Beginn der Pandemie, wie man dem Einhalt gewähren könnte.
Macht das Problem aber doch dann vielleicht gerade noch größer, wenn man nicht dagegen vorgeht.
Absolut, und das sieht man auch. Aber da gibt es eben unterschiedliche Philosophien, was man tun sollte. Andere sagen, die aktuelle Bürgermeisterin sagt eben, nein, da muss man jetzt wirklich mit harter Hand dagegen vorgehen. Aber Kalifornien und speziell San Francisco ist eben auch sehr links und das versuchen eben auch angrenzende Städte in anderen Bundesstaaten auszunutzen und tun zum Teil ihre Obdachlosen mit einfachen Bustickets nach San Francisco abzuschieben.
Wie verändert beispielsweise das Homeoffice jetzt gerade in der Pandemie auch das Leben? Gibt es mehr Menschen, die außerhalb hinziehen?
Mhm. Das ist so. Also gerade in den ersten Monaten der Pandemie gab es viele Leute, die San Francisco den Rücken gekehrt haben. Inzwischen sind auch viele wieder zurückgekommen, weil eben ja eigentlich demnächst die Rückkehr in den Büros ansteht. Die wird jetzt immer monatsweise wieder verschoben bei den großen Tech-Firmen. Aber dieser Weg ins Homeoffice ist eben auch ein Problem für viele Leute im Mittelstand, die beispielsweise kleine Cafés betreiben oder Restaurants betreiben oder auch ganz generell im Service von diesen großen Tech-Firmen arbeiten, weil die nämlich ihre Arbeitsplätze verlieren.
Darf ich fragen, wie leisten Sie sich das Leben im teuren San Francisco?
Indem ich recht darauf achte, wofür ich Geld ausgebe und eben nicht dreimal die Woche auswärts esse und viel mit dem Fahrrad unterwegs bin.
Sie sind gut rumgekommen. Tübingen, Santiago de Chile, haben Sie internationale Betriebswirtschaft studiert. Sie waren an der Henri-Nann-Schule in Hamburg, 6 Jahre Zürich und jetzt das Silicon Valley. Wie entstand der Traum von der Auslandskorrespondentin?
Der entstand durch ein Praktikum beim Spiegel in Washington eigentlich. Da war ich 2011 für ein paar Monate und danach war mir eigentlich klar, aus dem Ausland für ein deutschsprachiges Publikum zu berichten, das ist eigentlich so ein Traumjob von mir.
Gab es da vielleicht sogar eine besondere Reportage, die Sie gefangen genommen hat?
Ich weiß noch, wie ich in Washington war und ins Weiße Haus, in den Kitchen Garden von Michelle Obama durfte und fand das eigentlich wahnsinnig interessant, diesen Einblick hinter die Kulissen des Weißen Hauses zu bekommen, die man ja auch wirklich nur als Journalist gewährt bekommt, und dann aber einem großen deutschsprachigen Publikum erzählen zu können, wie das denn da aussieht. Oder eben auch die politische Spaltung in den USA in den vergangenen Jahren zu versuchen zu erklären und eben auch klar zu machen, dass in den USA nicht alles nur schwarz-weiß ist, sondern es auch noch viele Grauzonen gibt, und auch den Leuten zu erklären, warum denn jemand beispielsweise Donald Trump unterstützt.
Der Blick hinter die Kulissen dann.
Absolut.
Eben auch. Es gibt auch Verbindungen von Kamala Harris, da schließt sich ja der Kreis, wo sie jetzt die Biografie über sie geschrieben haben, schon früher zur Familie Biden, nämlich zu dem verstorbenen Sohn Beau Biden.
Absolut. Und zwar ist das ganz interessant. Kamala Harris war ja irgendwann auch Justizministerin, also Generalstaatsanwältin, das ist in den USA in Personalunion, von Kalifornien, und hatte sie eben im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 und in Folgejahren stark mit dem damaligen Justizminister von dem Bundesstaat Delaware zusammengearbeitet. Das war ein junger Mann, ähnlich alt wie Harris, Beau Biden, und der hatte dann Harris eben auch mal seinem Vater vorgestellt, dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Und gegenüber Joe hatte er dann eben der junge Biden auch gesagt, du, das ist eine ganz tolle Frau, die ist wirklich beeindruckend, die möchte ich dir gerne vorstellen. Und daraus, aus dieser einstigen Vorstellung, ist dann auch eine Freundschaft zwischen Kamala Harris und der ganzen Familie Biden entstanden.
Ja, Sie schreiben, die zwei hatten ein sehr geschwisterliches Verhältnis beinahe. Und wenn wir jetzt auf Ihre Karriere wieder zurückkommen, gibt es da journalistische Vorbilder?
Ja, absolut. Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche. Häufig sind das dann andere Auslandkorrespondenten, die aus Kriegsgebieten oder auch aus anderen Regionen, in denen schwer zu recherchieren ist, für ein deutschsprachiges Publikum berichten. Aber auch andere Leute, die beispielsweise ganz hervorragende Reportagen schreiben, wo man es dann auch als Schreibender an den Schreibstil bewundert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man selber Vorbilder hat und immer versucht, sich selbst herauszufordern und auch anderen Kolleginnen und Kollegen die eigenen Texte zum Lesen gibt und sagt, hey, was würdest du denn besser machen?
Wie war das, als Sie in Santiago de Chile waren? Da haben Sie studiert, haben Sie da dann auch parallel geschrieben?
Da hatte ich tatsächlich ein Jahr lang mich auf das Wirtschaftsstudium konzentriert. Also ich hatte Wirtschaft studiert, weil mir mal jemand den Ratschlag gegeben hatte, du, wenn du Journalistin werden willst, dann schau doch, dass du was Hartes studierst. Also sei es Jura, Wirtschaft, vielleicht auch Medizin. Und das fand ich bis heute einen wirklich sehr guten Ratschlag. Habe dann eben Betriebswirtschaft international studiert, damals noch auf Diplom. Und in Santiago de Chile hatte ich dann meine International Credits sozusagen gesammelt. Danach habe ich dann aber gleich wieder mit dem Journalismus weitergemacht.
Gab es da etwas, was besonders herausfordernd war in Santiago de Chile?
Das ist interessant, dass Sie das fragen, Frau Köster, weil auch in Santiago war eigentlich die Ungleichheit in der Gesellschaft wirklich enorm. Also Chile ist ja das reichste Land in Südamerika, aber auch da gibt es wahnsinnige Bruchlinien innerhalb der Gesellschaft. Und das ist was ich eben jetzt in meinem Alltag in San Francisco immer wieder sehe. Also schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass es auf der einen Seite sehr wohlhabende Familien sind, sehr häufig gibt, und auf der anderen Seite Leute, die in einer Parallelgesellschaft leben und daran gar nicht teilhaben können an diesem Wohlstand.
Sie werden weiter darüber berichten. Wie lange ist jetzt erstmal der Heimaturlaub?
Das sind jetzt 3 Wochen.
Dann viel Spaß dabei und danke für den Besuch.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,